Ja, hallo und einen schönen guten Morgen heute bei Morning Matters am 17.3. so rum, 2024 zur 9. Folge von Morning Matters. Und wir sind diesmal nicht alleine, darum fange ich einfach mal an. Guten Morgen, Jörg.
Guten Morgen. Hi, schön, dass ich da bin.
Genau, und natürlich ist Daniel auch dabei. Hallo, Daniel.
Guten Morgen.
Ich habe Patrick,
wir hören irgendwie bei dir, glaube ich, Echos.
Ah, da muss ich doch hier irgendwie noch wieder was einschalten. Okay.
Ah, das kriegen wir aber hin. Heute ist übrigens dein Tag, Patrick.
Heute ist St. Patrick's Day.
Ja. Wie viel Bier hast du schon intus? Du bist vielleicht aus Gelsenkirchen, da kann man ja durchaus auch mal morgens ein flüssiges Frühstück zu sich nehmen.
Gelsenkirchener Grundniveau sozusagen, da muss man da immer drauf rechnen. Ja. Nein, ehrlich gesagt, noch keins.
Ist aber gut. Das bietet noch Möglichkeiten, ja.
Es bietet noch Möglichkeiten, aber es ist eigentlich auch noch nicht geplant heute. Mal gucken. Vielleicht nicht.
Das habe ich nicht abgestimmt. Ich meine, wenigstens deine Kopfstütze ist grün,
aber ja, so ein bisschen grün zu sehen.
Das stimmt. Ja. Wenig grün, ja, das stimmt. Ja.
Noch nicht so aufgefallen.
Nächstes Mal, nächstes Jahr. Du hast nächstes Jahr genug Möglichkeiten noch, ja. Sehr gut. Ich sehe, der Chat ist auch schon zahlreich da. Herzlich willkommen auch alle. Wir haben heute nur wie üblich eine bunte Sendung, aber da Jörg da ist, kann er natürlich auch alle Fragen rund um das Thema gegen alle Stürme aufgreifen. Und Patrick und ich können natürlich auch hilfreich zur Seite stehen, wenn Fragen auftauchen. Und ich würde aber gerne mit was anderem starten, denn Jörg hatte vorhin, das kann man jetzt im Moment nicht sehen, aber vorhin, als er kurz aufgestanden ist, hat er ein gratis Rollenspieltags-Shirt an. Jawohl, da ist er. Hallo, den Podcast hören. Jörg ist gerade aufgestanden und hat das T-Shirt gezeigt. Gratis Rollenspieltag. Habt ihr schon was gemacht, Jörg?
Ich hätte eigentlich ins Würfel und Zucker gemusst. Also hier in Hamburg im Brettspielcafé Würfel und Zucker war eine große Veranstaltung zum Gratis-Rollenspieltag gestern. Passt aber zeitlich leider nicht. Darum dachte ich mir, wenigstens mit dem T-Shirt muss ich jetzt heute so ein bisschen unterstützen. Hätte sie eigentlich angeboten gestern, ich hatte aber andere Verpflichtungen. Ja, so ist es.
Verständlich, kann ich nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es ausschaut in Gelsenkirchen, Patrick, wie da schon irgendwie Planungen sind oder sowas. Wir hatten ja letztes Jahr wie hieß denn der Laden nochmal? Gespielt? Nee.
Ja, im Gespielt, genau.
Gespielt, ja, doch, ja.
Wir hatten eigentlich, das ist das erste Jahr, glaube ich, wirklich seit 11 Jahren oder so, keine Ahnung. Mhm. Wir haben das ja schon gemacht, bevor es den Verlag gab, ja. Weil ich diese Box damals haben wollte. Haben wir das dann über den Verlag laufen lassen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, wo wir nicht aktiv daran teilnehmen, weil irgendwie gerade so viel ansteht und wir gesagt haben, dieses Jahr wollen wir das einmal ausfallen lassen. Aber tatsächlich nicht.
Ja, ich sehe gerade im Chat, Marco schreibt gerade 60 Leute mit 12 Spielrunden. Das ist krass.
Das ist ein richtig großes, ist ja schon fast so Klein-Con-Feeling. Aber gut, dafür bietet sich das ja auch an, ne?
Ja. Koblenz war auch was los und unser Herkules-Heft kam gut an.
Ja, ich hab's doch noch hier gehabt.
Ach, schön. Patrick zeigt gerade das Herkules-Heft, was wir haben.
Die OSR-Herausforderungen, die da herausgearbeitet sind. Und ich glaube, Mausritter-Schnellstart hatten wir in der Kiste. Das kam so. Ansonsten findet ihr das auch alles bei uns auf der Homepage. Also wir haben ja jede Menge Hefte sozusagen. Ne? Also Moritz Weltenbau, Hexcrawl war das von ihm. Wir haben von Gary Gygax das Weltenbau-Heft. Also jede Menge, viel im OSR-Bereich, aber auch, keine Ahnung, Quantum Popcorn und solche Geschichten. Also da gerne einmal durchstöbern und euch einfach runterladen.
Mhm. Wie ist das bei euch in Hamburg, Jörg? Sind da mehr Läden, die da mitmachen? Ich bin in Hamburg, war ich tatsächlich immer nur zu Nordcon. Also ich kenne da die Rollenspielszene gar nicht so.
Es gibt einen großen Rollenspielladen, das Atlantis. Ich weiß aber gar nicht, inwieweit die sich da beteiligen tatsächlich. Ich weiß, letztes Jahr gab es eine große Aktion in der Bücherhalle, organisiert von ein, zwei Rollenspielvereinen, die es hier gibt in Hamburg. Und tatsächlich bin ich dieses Jahr gar nicht so im Vorfeld darüber, habe ich mich schlau gemacht. Ich habe nur mitbekommen, dass im Würfel und Zucker eben wieder was ist. Halt ein großes Brettspielcafé, die sich da auch sehr engagieren. Shoutout an Würfel und Zucker, alle, die hier in Hamburg mal sind, sollten aber hingehen. Das ist ein total cooler Laden, total coole Leute. Nicht nur für Brettspieler, auch für Rollenspieler. Aber Brettspieler haben hier richtig viel.
Ich habe gestern habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du den Laden auch, Patrick. Es gab in Dortmund gab es mal einen Laden, der hat so Magic-Karten und sowas verkauft, der hieß Auenland. Kennst du den?
Nee, ich war zu selten in Dortmund. Aber ich hab, vom Namen, glaube ich, aber nicht.
Ja, ich hatte gestern so irgendwie so Überlegung, gibt's das noch? Also gibt es noch die Läden, wo ich früher mal war? Mhm. Und ich meine, in Oberhausen gibt's ja schon seit Ewigkeiten nichts mehr. Und das Ding in Dortmund ist halt ein reiner, also das Logo ist auch irgendwie anders. Ich weiß noch, wenn man da drin war, dann hatten die, die hatten noch dieses Herr der Ringe-Kartenspiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Da gibt's ja
das mehrere. Alte, das ganz alte, das ja. Middle-Earth irgendwas Ding. Und da hatten okay. die eine Seite in diesen Karten, die du kaufen konntest, da war nur Auenland-Sachen drin, weil der Laden halt so hieß. Und ich war da aber seit Jahren nicht mehr. Und ich weiß auch nicht mehr, ob es den Tellurien-Laden gibt's mit Sicherheit noch. Mhm. Aber war ich auch schon ewig nicht mehr da. Und schon interessant, wie sich auch diese Struktur so ein bisschen verändert hat. Und ich kann das verstehen, dass dann, wie Jörg sagte, die Sachen eher so von Vereinen dann so ein bisschen getragen werden oder man das in der örtlichen Stadtbibliothek macht. Da hat ja auch Volker zum Beispiel in Düsseldorf wahnsinnig viel Erfahrung mit. Oder auch der Carsten Schmidt, der hat auch in, jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, wo er im Saarland das gemacht hat, aber da war auf jeden Fall auch mit der Stadtbibliothek viel Kooperation da, was ich auch nicht schlecht finde.
Nee, also ja, ich glaube, was sich ja so ein bisschen geändert hat, ist, dass das inzwischen viel breiter aufgestellt sind. Mhm. Also ich glaube, so klassische Rollenspielläden, weiß ich gar nicht, ob es die noch so stark gibt. Also ich meine, es ist ja auch, also die Hobbys gehen ja auch zu stark ineinander über, ne? Comics, Brettspiel. Sind ja häufig zumindest sehr multi-interessiert.
Hm. Na, stimmt wohl. Aber trotzdem eine gute Sache. Wir haben dieses Jahr auch nichts für den Almanach beigesteuert, aufgrund von Zeit. Also letztes Jahr haben wir, ich glaube, weiß nicht, 3 Monate an Gratismaterial gearbeitet, wo wir dann gesagt haben, vielleicht müssen wir das irgendwie anders machen. Wir können vom Gratismaterial leider nicht leben. Da mussten wir uns dann etwas anderes ausdenken. Aber ja, das ist mit dem Herkules-Heft, was übrigens von den Patrons finanziert wird. Das ist etwas, wofür wir sehr dankbar sind, wer für solche irrsinnigen Aktionen, die manchmal auch ein bisschen lange dauern, sind vor allen Dingen die Patrons verantwortlich. Genauso wie natürlich für Conan die Serie, die wir besprechen. Sehr gut, Patrick blendet den Link zu den Patreon-Sachen ein. Hervorragend.
Ja, macht man das
ja.
eben so.
Ja. Das machen wir nicht. Mir fällt das immer in den YouTube-Videos auf, die ich irgendwie gucke, wo es dann auch immer so mäßige Überleitung gibt. Ich hatte neulich irgendwas gesehen zum Thema das Lied von Eis und Feuer und dann ging es irgendwie so um, weiß nicht, irgendjemand tötet Leute in Winterfell. Und wo man sich übrigens auch mit Sicherheit auseinandersetzen muss, ist mit dem heimischen Computer. Falls du also eine Firewall hast. Ja, okay.
Und dann auch noch so die klassischen Supporter, mhm. ne?
Ja, super faszinierend. War sehr interessant, ja. Ja, hervorragend. Ich sehe gerade, in Düsseldorf hatten wir Glück, dass die Bibliothek in eine komplett umgebaute zentrale Location gezogen ist und auf den Verein zugekommen ist. Das ist ziemlich toll. Ich glaube, wir hatten bei den Bibliothekssachen hatten wir auch ab und an mal so Anfragen oder so für Material. Kann das sein?
Ja, da kommt immer mal wieder was, weil dann, also manche Bibliotheken machen das ja ganz aktiv oder gibt es Leute, die aktiv da unten anbieten und dann finden wir da eigentlich auch immer Lösungen dafür. Ich glaube, gerade in München ist das auch nochmal eine ganz starke Geschichte. Genau. Ich habe auch kurz eine andere Sache aus dem Chat. Da wurde nach Kern gefragt, dem Regelwerk. Ich glaube, wir haben noch welche. Also generell, wenn ihr wenn ihr da irgendwie was habt, schreibt das gerne einfach mal in die Kommentare bei einer Bestellung. Wenn wir es noch da haben, legen wir es bei. Wenn nicht, dann haben wir es wahrscheinlich eher nicht mehr. Wir zählen die sozusagen nicht, weil das sind wirklich so Dinge, wenn du auf der Con bist oder so, dann gehen die gerne mal so mit zusätzlich raus oder wenn man ein Gespräch hat und dann fällt einem ein, ach, da kann ich dir noch dies und jenes mitgeben. Also dafür sind die Dinge ja irgendwie auch gedacht. Da gerne einfach einen Kommentar hinterlassen und wir gucken, was sich machen lässt.
Sehr gut. Ich würde gerne noch auf was anderes kommen zum Thema Spielrunden und so. Jörg, du warst ja bei Into the Odds und hast da eine
Spielrunde gemacht. Richtig.
Genau.
Ja, das war ganz cool.
Das ist, ich glaube, Patrick, du hattest mit denen ja auch schon mal ein bisschen mehr gesprochen. Die hatten ein eigenes Studio oder sowas, ne?
Genau, die sind an der TU, an der Technischen Uni in Lemgo und hatten da seinerzeit Kontakte und haben sich dort die Räumlichkeiten organisiert. Sind mit dem Studio da auch schon ein paar Mal umgezogen, weil die Räumlichkeiten irgendwie umgezogen sind. Und ja, es ist ein super eingerichtetes Studio mit allem Schnick und Schnack, was man so braucht, was natürlich total praktisch ist für so eine gestreamte Runde. Die streamen eigentlich in der Regel D&D-Runden, haben dann laufende Kampagnen, jeden Dienstag, glaube ich, treffen die sich, machen aber eben auch hin und wieder so One-Shot-Dinge und laden dann Menschen ein, wie mich in diesem Fall. Ich habe mich da so ein bisschen reingezeckt durch gemeinsame Kontakte, nämlich die Cindy, die auch dort mit im Team ist, die habe ich kennengelernt durch eine Runde bei Spielkiste-Podcast, wo ich auch eine Runde gestreamt habe. Und da haben wir überlegt, ob wir nicht mal was zusammen in Lemgo machen wollen. Und da ist es dann jetzt dieses Jahr dann dazu gekommen und bin ich dann runtergefahren. Und habe noch ein bisschen Gäste mitgebracht, denn ich hatte mit dabei den Michael von der Band Drachenflug und die Bia vom Badehaus. Die beiden haben uns begleitet und haben auch mitgespielt. Das war sehr cool, muss ich sagen. Auch mit Live-Musik. Der Michael hat dann auch den Titelsong so gegen alle Stürme nach der Pause dann live zum Besten gegeben mit Gitarre. Das fand ich ganz cool. Auch Premiere da im Studio, die hat noch nie Live-Musik.
Oh, ist ziemlich gut, ist nicht schlecht. Ich finde das ja immer so faszinierend, weil man im Idealfall, wenn man irgendwie so ein Studio hat, dann müsste man das ja auch ständig irgendwie benutzen oder so. Und ich kann das komplett verstehen, dass man dann auch, sagen wir mal, bei D&D hat man halt den Vorteil, da holt man auch viele Leute mit ab, die so grundsätzlich so, sagen wir mal, Rollenspiel eher über diese D&D-Ecke kennen. Insofern finde ich es auch toll, dass irgendwie mal ein paar andere Sachen dann irgendwie nach vorne geschoben werden, weil ich sag mal, wir haben ja neulich D&D 5 gespielt und Marco hatte ja vor kurzem auch die Brancalonia-Runde bei bei Orkenspalter zum Beispiel zu der Conspiracy, die war ja letzte Woche. Und also so sagen wir mal, D&D 5 ist ja schon ein bisschen simpler, ne? Aber es ist halt nicht erzählerisch wie PBTA. Denke ich mir, das geht halt deutlich schneller von der Hand, oder?
Ich überlege gerade, ob wir einmal kurz die Leute abholen, die jetzt vielleicht den Stream von dir nicht gesehen haben und auch sonst.
Ach so, ja, das können wir natürlich auch machen, ja. Patrick, dann komm noch mal rein. Dann
komm ich noch mal rein, genau. Also wir haben Jörg ja auch aus einem gewissen Grund hier. Er ist nämlich auch sehr engagierter Rollenspielautor und hat schon einiges herausgebracht. Und jetzt ist das Neueste eben für sozusagen mit uns zusammen gegen alle Stürme. Ein Luftschiff Steampunk Rollenspiel mit PBTA-Regeln. Ich glaube, so kann man es ganz kurz zusammenfassen. Magst du vielleicht noch so ein paar Besonderheiten des Spiels den Leuten mit auf den Weg geben?
Genau, und weil Luftschiff Steampunk so schwer auszusprechen ist, habe ich daraus Luftschiffpunk gemacht. Gegen alle Stürme Luftschiffpunk. Ich werde immer gefragt, warum denn dieser Titel? Das ist ein Grund. Ja, ein bisschen weniger Zungenbrecher.
Zu viele Silben, ja.
Und selbst da hasple ich manchmal. Ja, es ist ein Spiel, was in den Wolken spielt. Ihr spielt in einer Welt, die aus fliegenden Inseln besteht und zwischen diesen Inseln verkehren fliegende Schiffe. Und eines dieser fliegenden Schiffe ist das Schiff, was eben die Spielenden am Tisch steuern und besitzen. Also man hat ein eigenes Luftschiff. Man ist nicht als einzige Person auf diesem Schiff, aber man spielt so die Kerncrew, die OffizierInnen auf diesem Schiff und erlebt dann wilde Abenteuer zwischen fliegenden Walen und Luftpiraten und diversen Bestien am Himmel. Ja, das ist großer Spaß immer. Das Spiel emuliert letzten Endes Piraten- und Abenteuerfilme, wie man sie so kennt aus dem letzten Jahrhundert. Transportiert das Ganze aber eben in eine Welt der fliegenden Schiffe und der fliegenden Inseln.
Genau, und Schiff und Crew, also du hast ja gerade gesagt, man ist nicht alleine drauf, sondern es sind auch wirkliche Werte, die da mit, also Moral rum hattet ihr, glaube ich, schon drüber, also jetzt im übertragenen Sinne, aber es geht schon darum, die Crew auch bei Laune zu halten.
Genau, das Schiff und Crew sind halt ein eigener Charakter, den man mitführt. Also nicht nur den eigenen Charakterbogen, den man natürlich hat. Man hat aber auch eben einen eigenen Bogen für das Schiff, was man sich eben auch gemeinsam ausgestalten kann. Und das bringt auch eigene Werte mit sich, eigene Spielwerte. Und die sind nämlich Ruhm, man möchte Ruhm ansammeln in dieser Welt. Beutetruhe, man möchte natürlich Gold einhäufen, um dann nämlich die Crew bei Laune zu halten, nämlich ein dritter Wert ist nämlich Kameradschaft an Bord des Schiffes und auf diese oder mit diesen Werten wird dann auch eben gewürfelt und je nachdem, wie die Entscheidungen in der Folge der Kerncrew ausfallen, sinken und steigen diese Werte durchaus auch mal. Und wenn die Kameradschaft am Boden ist, dann kann man sich vorstellen, dass eben dann die Aktionen, die man so gemeinsam durchführt, nicht mehr so gut funktionieren, umgekehrt eben dann doch. Und wenn man man die Beutetruhe gut gefüllt hat, dann kann man die Crew immer gut bei Laune halten, um dann mal eben ein extra Fässchen rum auszuteilen zum Beispiel.
Genau. Das so vielleicht jetzt als Kurzüberblick, wenn ihr Fragen habt, gerne in den Stream, in den Chat hauen. Wir wollen jetzt nicht sozusagen nochmal wiederholen, Daniel und du hättet ja schon, ich glaube, über eine Stunde oder gut eine Stunde darüber gesprochen, dass wir die Vorbestellung gestartet haben. Von daher.
Ihr müsst mich stoppen, wenn ich anfange zu reden, genau. Muss ich stoppen.
überhaupt kein Problem. Heute haben wir eine Zeitbegrenzung, weil wir ja das Vorprogramm für den Presseclub sind. Insofern.
Du hast schon geguckt, dass es ihn gibt.
Ja, ich bin davon ausgegangen, weil er letzte Woche nicht stattgefunden hat.
Ja, okay. Ja, gut.
Und da haben wir dann heute also nur bis kurz vor 12 Zeit, aber ich bin sicher, dass wir da ansonsten, falls noch mehr Fragen auftauchen, du bist ja auch bei uns auf dem Discord unterwegs, wenn da Fragen sind, kann man auch da Sachen loswerden. Genau, und wir waren vorhin dabei, genau, die Möglichkeit, ein PBTA darzustellen, so in so einer Spielrunde, finde ich halt deutlich einfacher als D&D 5. Das ist schon, also mal abgesehen von dem Regelwerk, was ein bisschen simpler ist, finde ich es halt interessant, dass man eben sich mehr auf die Erzählung da konzentrieren kann. Also selbst bei einfachen D&D-Regeln muss man halt schon ein bisschen gucken, diese eine Aktion kann ich einmal im Kampf machen, die kann ich einmal im Zug machen. Das ist mir alles schon zu viel, muss ich sagen. Also wir sind da sehr weit runtergefahren mittlerweile in unseren Runden, die wir vor allen Dingen mit DCC bestreiten. Aber wie siehst du das? Du leitest ja auch noch andere Dinge online. Hast du da so Präferenzen für
also Spielrunden? Also in letzter Zeit leite ich tatsächlich nichts anderes als gegen alle Stürme. Ich habe tatsächlich in den letzten Jahren festgestellt, dass ich so klassische Spiele einfach nicht mehr leiten kann. Ich bin einfach nicht mehr gut darin. Ich habe letztes Jahr versucht, eine D&D-Runde zu leiten im privaten Rahmen und bin kläglich gescheitert. Ich habe es irgendwann aufgegeben und gesagt, sorry Leute, ich kann es nicht mehr. Müssen wir was anderes machen. Und ich glaube nämlich mittlerweile, dass es verschiedene eben Typen von Spielleitungen braucht, um die verschiedenen Spiele zu leiten. Für D&D und Konsorten braucht man meiner Meinung nach eben viel Zeit und gutes Gedächtnis, um sich die ganzen Regeln zu merken und oder zu wissen, wo man was nachschlagen muss, wenn man eben mehr hundert Seiten hat, in denen man nachschlagen muss. Und bei PBTA muss man viel improvisieren. So. Und das fällt mir persönlich viel, viel einfacher, als mir Sachen zu merken. Ich bin ja nun auch nicht mehr 20.
Vor allen Dingen hat man auch nicht die Zeit, das Ding irgendwie vorher vorzubereiten. Also wenn ich überlege, du musst halt irgendwie erstmal 250 Seiten dir drauf schaffen, mehr oder weniger, für Regeln, Kampagne, das Abenteuer, was heute Abend gespielt wird, die Sonderregeln für die NSC oder so. Ja, da ist schon ein bisschen Action drin.
Ich spiele tatsächlich sehr gerne auch mal D&D. Also Spieler total gerne, wenn sich jemand anders die viele Mühe macht mit dem Leiten und Vorbereiten. Alles gut.
Ja, also ich glaube, bei uns ist es eher so, wir kommen ja aus diesem Oldschool-Bereich, wo es ja ohnehin schon runtergedampfter ist. Und das funktioniert halt genauso. Das hat halt dieselbe, du hast halt dieselbe Emotion wie bei D&D. Aber du musst halt, hast halt nicht diesen Ballast auf dem Rücken noch zusätzlich. Das ist halt das Schöne dabei. Und ich sag mal, bei DCC erlebst du halt genug absurden Kram, der oftmals bei D&D erst nach mehreren Abenden passiert, weil man sich erst so hochspielen muss zu interessanten Dingen. Das fand ich immer so langweilig.
Ist das am Ende nicht diese Standardfrage von, wie simulationistisch gehst du an ein Spiel dran? Also bei vielen von unseren, selbst, sag ich mal, Schatten des Dämonenfürsten oder eben die OSR-Geschichten, ist ja häufig dann so ein bisschen Handwedeln, nennt man es ja, glaube ich, wenn du einfach so aus dem Stegreif eine Regel für etwas.
Ja, Rulings statt Rules, ja.
Ja, wo du dann sagst, ja gut, dann kriegst du einfach einen Vorteilswürfel oder einen Nachteilswürfel und regelst so einen Mechanismus, der sonst sehr viel mehr im Detail beschrieben wird in unseren Rollenspielsystemen. Und das sind eben verschiedene Vorlieben, die da mitschwingen.
Was ja auch noch ein wichtiger Faktor ist, was ja bei Gegen alle Stürme oder auch bei Dungeon World gemacht wird, ist halt, dass man die Welt gleich mit erschafft in der Charaktererschaffung. Da hatten wir ja uns auch am letzten Donnerstag drüber unterhalten. Und ich finde ja, das ist so ein Teil, den finde ich immer sehr angenehm, weil du dann alle Leute gleichzeitig abgeholt hast. das ist ein Faktor, der wirklich Gold wert ist. Also gerade wenn du eine Situation hast, wo die Leute das Spiel einfach mal einen Abend auch nur testen möchten. Wie lange brauchst du dann meistens für so eine Welterschaffung? Oder bereitest du dann doch so ein bisschen was vor, wenn die Leute nur einen Abend spielen?
Also ich habe mittlerweile vorgefertigte Szenarien, wo ich dann gerne auch mal dann eben auch Charaktere mehr oder weniger vorgebe, damit man eben schnell spielen kann und schnell auch eben in die Welt schnuppern kann. Um die Welt gemeinsam zu erschaffen, würde ich schon mal so 2 Stunden oder so ansetzen, wenn man sich eben Zeit nimmt und alles bespricht und auch ein paar Details festlegen möchte, vielleicht auch mal 3 Stunden. Und dann ist es bei so einem klassischen Spieleabend dann schon relativ knapp, um dann noch ein vernünftiges Abenteuer irgendwie da reinzuschieben, ne? Dann wird es nur angerissen. Und darum ist es eben für mal eben schnell losspielen besser, wenn man eben was vorgefertigt hat. Das hat so, ja.
Wobei ich interessant finde, das ist mir bei Dungeon World schon aufgefallen und du hast die Erfahrung jetzt offensichtlich auch schon gemacht, so diese Szenarien, die man drin hat, entwickeln sich einfach super schnell in andere Richtungen. Also ich habe bei Dungeon World so Dungeon Starter, glaube ich, 2-mal geleitet, 1-mal gespielt und es waren 3 verschiedene Abenteuer oder Ergebnisse, die man zumindest am Ende hatte. Ne? Also es war natürlich, dadurch, dass es der gleiche Dungeon war, also es war aus diesem Dungeon-Heft aus der Sammlung heraus, war schon viel ähnlich. Aber du hattest trotzdem eine andere Situation am Ende des Ganzen. Und das ist ja sozusagen, wenn du in die Stellung sozusagen nochmal reingehst und dir da richtig viel Zeit nimmst, ist das ja dann nochmal anders, weil sich die Szenarien, obwohl sie vorgefertigt sind, trotzdem völlig anders anfühlen.
Absolut, ja. Man kann es ja auch so machen, selbst wenn man vorgefertigte Szenarien nimmt, dass man nochmal sich gemeinsam hinsetzt und so ein paar Fragen stellt zu diesem Szenario. Also wie stellt ihr euch das an dieser Stelle und an jener Stelle vor? Und wer hat denn hier an der Stelle das Sagen? Und selbst damit kann man dann einem vorgefertigten Szenario nochmal einen ganz eigenen Drive geben und eine ganz andere Richtung.
Ich glaube, das ist ja auch mit eines der interessantesten Prinzipien, die sich auch für jedes andere Rollenspiel eignen, ne? Dieses Fragen stellen. Also ne, wie... Wie riecht es denn hier? Ne? Warum möchtest du nicht als Erster durch die Tür gehen oder solche Sachen? Warum beunruhigt dich die Zeichnung an der Wand und solche Sachen? Das ist nicht schlecht, weil du eben dann zum einen, du gibst ja irgendwie ein bisschen was vor, ne? Also offensichtlich gibt es irgendwie eine Zeichnung an der Wand und dann kommt die Beschreibung dann, also die Ergänzung dann durch die Spielgruppe. Und sowas finde ich eigentlich sehr schön, weil du dann auch nicht in den komplett leeren Raum improvisierst, sondern du hast halt immer irgendwas, wo du dich festhalten kannst. So eine Art Anker, wie diese Ankersendung hier, ja.
Und andererseits gibt es natürlich auch so, ist ja generell auch ein guter Tipp, wenn du als Spielleitung einfach gerade nicht weiter weißt, die Frage einfach mal in die Runde zu geben. Weil so häufig ist ja so eine Erwartungshaltung, die Spielleitung weiß alles und ich frage einfach und die sagt mir schon was. Und ich meine, das finde ich ja, ne, springe ich ins nächste System, aber bei Brindlewood Bay und ähnlichen Systemen ist ja häufig so, was passiert denn, wenn die Probe schief geht? Wo das an die SpielerInnen weitergegeben wird, zu sagen, ja, was passiert denn dann? Und das ist zum einen dieser Moment, wo du als Spieler da sitzt und dir denkst, ich kann es mir jetzt ja auch nicht so einfach machen. Ne? Also, was weiß ich, letztens bin ich irgendwie auf den Stuhl rumgeklettert, um oben auf dem Schrank was zu kriegen und dann hieß ja, was passiert denn? Und dann kann ich natürlich sagen, ja, ich fall runter und mache mir meine Jeans schmutzig. Ist aber furchtbar langweilig. Und also habe ich mir, glaube ich, fast den Arm gebrochen bei der Aktion.
Ja, genau. Und die neugierige Nachbarin war irgendwie alarmiert oder so. Ne? Ja, genau. Also,
Und solche Fragen dann einfach weiterzugeben, um dann daraus auch gemeinsam was zu entwickeln, ist, glaube ich, dann auch für die Spielleitung nochmal anders spannend, weil du eben auch überrascht wirst mit dem, was so von außen in deine Welt hinein stolpert.
Ja. Und doch macht man letzten Endes nicht viel anders, als man bei klassischen Spielen macht. Denn ich hatte auch in klassischen Spielrunden mit D&D oftmals eben aufgegriffen, was von den Spielern dann an Ideen kam. So, oh, was könnte denn jetzt hier der Plan des bösen Overlords sein? Ja, und plötzlich war das dann der Plan. Nur hier dreht man es halt um. Man stellt halt offensiv diese Fragen und nimmt dann gleich die Antworten auf diese Fragen dann mit ins Spiel. Im Grunde genommen ist es ja nicht viel anders.
Es ist im Grunde wie die Spielzüge, die ja im Grunde auch nur die Regelmechanik sind, die bei einem normalen Spiel halt in irgendeinem Talent oder Fertigkeit oder was auch immer irgendwie drin steckt. Das funktioniert schon sehr gut. Das ist schon ganz, ganz clever designed alles, finde ich. Ich hatte noch eine andere Frage, die mir aber gerade entfallen ist. Ich glaube, da ging's, weiß ich nicht. Patrick, jetzt musst du übernehmen.
Welche Frage hattest du denn gerade?
Ja, so funktioniert das nicht. Es funktioniert nur im Spiel, nicht in der Realität.
Welche Frage wolltest du Jörg denn schon immer mal
stellen? Ja, ja.
Ja, wir müssen gute, den Chat fragen, welche Frage Daniel hatte.
Ich erinnere mich. Du hast ja auch bei 3P hast du ja auch eine längere Kampagne gespielt, zum Beispiel mit Gegen alle Stimmen. Und da ist aber auch eine neue Kampagne nochmal gestartet. Bad Karma war es, glaube ich. Die habe ich vor kurzem verlinkt. Genau. Wie sieht's denn da aus? Also wie geht's denn da weiter?
Ich weiß es nicht.
Okay.
Also Bad Karma, ja, die läuft gerade. Der erste Teil ist jetzt auch auf YouTube veröffentlicht worden. Es wird noch ein Finale gedreht werden. Wir haben schon den zweiten Teil hatten wir auch schon. Und da geht es halt um das große Uhrwerk, was alles am Laufen hält. Und verhindern, dass die Welt auseinanderfällt, weil dieses Uhrwerk nicht mehr so gut tickt. Da müssen wir abwarten, was passiert. Und die anderen Runden, die wir vorher hatten, das waren im Grunde genommen waren das zwei Abenteuer, die wir drei Abende gespielt hatten, die ineinander übergingen. Also das eine waren die Abenteuer der Atlas, da war es ein Walfangschiff, also ein auf der Jagd nach Himmelswalen. Ich möchte jetzt nicht spoilern für die Leute, die sich noch angucken möchten, aber die Entscheidung, die Crew am Ende dieses Abenteuers getroffen hat, führten dazu, dass sie in dem zweiten Abenteuer dann nicht mehr als Walfangschiff unterwegs waren und dem Schiff einen neuen Namen gaben. Dann hieß es nämlich die Blackbird und hatte ganz andere Ziele letzten Endes. Aber es war immer noch die gleiche Crew. Das war eine sehr coole Runde, muss ich sagen.
Sehr gut. Ja, ich erinnere mich vor allen Dingen an die Uhrwerksgeschichte. Die hatten wir ja am Donnerstag ein bisschen besprochen. Das kann man sich übrigens auch als Podcast anhören. Ne? Also es gibt es auch bei uns auf der Homepage, beziehungsweise gibt es auch auf dem YouTube-Kanal, wer das verpasst hat. Und das hat sich ja auch alles so natürlich ergeben mit dem Uhrwerk. Ne? Also das war halt so eine Weltenerschaffungssituation.
Das haben wir im Rahmen einer gemeinsamen Weltenerschaffung uns ausgedacht, richtig. Und ich habe wieder mal festgestellt, was für wahnsinnig unterschiedliche Welten man damit basteln kann. Das ist schon immer wieder fantastisch und faszinierend. Kommt immer echt ganz auf die Leute an, die man am Tisch sitzen hat und was für Ideen hier reinbringen.
Hast du da für diese Weltenerschaffungssachen auch noch, sagen wir mal, so gewisse Methoden entwickelt, wie man typische Suggestivfragen oder so. Warum fährt man denn nicht zur Mitte des, des Himmels oder so? Oder warum meidet man diese Insel? Oder lässt du dann lieber die Gruppe so insgesamt ein bisschen freier machen? Oder wie gehst du da vor?
Also das mache ich auch. Wenn ich dann irgendwelche Ideen habe oder irgendwas in den Raum geworfen wird, dann stelle ich schon solche Suggestivfragen, wie du es gerade gesagt hast. Um dann auch so ein bisschen mehr noch rauszukitzeln. Aber ich habe ja bereits im Buch durch die Fragen, die Welterschaffung schon mit sich bringt, gewisse Ansatzpunkte, auf denen man dann aufsetzen kann. Es gibt halt Fragen mit so Multiple-Choice-Antwortmöglichkeiten. Ich schreibe aber auch dabei, man kann eben sich dann auch noch eigene Antworten ausdenken, wenn eben das, was da steht, nicht passt. Oder man ergänzt eben das, was dort gefragt wird, um eigene Fragen oder greift dann wiederum auf, was die Spielenden reinwerfen, um das Ganze noch weiter auszuschmücken. Ja.
Ich erinnere mich, wir haben, glaube ich, das erste Mal, als wir Dungeon World gespielt haben, haben wir, glaube ich, nur die Welt erschaffen. Da war Ralf dabei und Lutz. Und dann haben wir nur den ganzen Abend diese Welt erschaffen.
Ich glaube, wir haben in dieser Welt nie gespielt.
Wir haben nie gespielt in der Welt, aber alle so, boah, das ist ja mega gut. Das ist ja fantastisch. Das müssen wir aufschreiben. Das ist ja großartig mit irgendwie hier, weiß nicht, Paladinen, die irgendwie den Imperator schützen mussten oder sowas und irgendwie solche Sachen halt. Und das hat sich alles so sehr natürlich entwickelt, sogar mit Karte und so. Zeigen die dann auch Karten oder in den Spielrunden, Jörg? Oder ist das so etwas, wo du sagst, ich würde es gerne ein bisschen freier haben?
Haben wir tatsächlich in der bisherigen Weltenerschaffung in den verschiedenen Runden nicht gemacht. Ist allerdings so in so einer dreidimensionalen Welt ja auch gar nicht so einfach. Ne?
Das stimmt,
ja. Dreidimensional auf einem Blatt Papier nicht so gut zeichnen. Wahrscheinlich hindert das eher daran, das kartentechnisch festzuhalten. War aber bisher auch nicht nötig. Hat sich nicht als notwendig herausgestellt oder angefühlt.
Ich sehe Möglichkeiten, so einen kleinen Mobile-Bauplan reinzumachen, wo du dann mit Hilfe von Fäden und unterschiedlichen Dingen die irgendwo rumhängen. Ich
finde noch, dass hier die Entfernung abmisst.
Ja, auch sehr gut, ja.
Aber ich wollte gerade mal auf diese Inseln zurückkommen. Ist das dann eher so, dass man so ein fertiges Set an Inseln hat und man kennt die Orte oder ist das, oder wie stark ist so der Erkundungsfaktor oder kann man sich das sozusagen im Rahmen der Kampagne aussuchen? Du könntest ja theoretisch in der Karibik spielen, da gibt es die paar Häfen, die des Kettens und da ist ja nicht so dieses, wir erkunden mal eine neue eine neue Welt oder wir erkunden mal irgendwie, reisen sozusagen weiter und entdecken immer wieder neue Inseln. Wie ist da so der Fokus?
Es gibt keine vorgefertigten Inseln oder sowas und kein Set an Inseln, die man irgendwie bereisen kann. Das ergibt sich vielfach durch die Welterschaffung, wenn man sich die Heuerbücher anguckt. Denn die Heuerbücher bringen eben auch Fragen mit sich und diese Fragen zielen auf Personen, auf NSCs ab, aber auch auf Beziehungen innerhalb der Crew und eben auch auf Fraktionen. So, und wenn du jetzt eben in einem Heuerbuch fragst, so mit welchem Oberboss einer Fraktion liegst du denn jetzt hier im Clinch, dann ergibt sich daraus nämlich eine Person oder eine Fraktion und zwangsläufig kann man dann eine Folgefrage stellen, ja, wo sind die denn? Haben die eine eigene Insel? Sind die irgendwie verteilt auf verschiedenen Inseln? Und somit ergibt sich dann auch schon wieder ein Bild für die Welt, so wollte ich sagen. Ich sehe da gerade eine Frage im Chat.
Jawohl.
Wie geht denn damit um, wenn die Spielenden die Welt zu komplex gestalten? Ja, das geht dann schon auch so in diese Richtung. Ne? Wenn jetzt die Spielenden schon zu viele Ideen dann mitbringen und sagen, ja, okay, und diese Person, die gehört zu jener Fraktion und die haben genau diese drei Inseln unter Kontrolle und die sind in einer Entfernung von 58,6 Meilen zueinander. Dann würde ich dann schon sagen, boah, Leute, lasst uns nicht alles festlegen, lasst uns einiges im Spiel auch noch gemeinsam herausfinden. Das ist so eine Gratwanderung, die man da geht. Also ich finde es schon cool, wenn man viel Input kriegt von den Spielen, was man dann eben auch super einbauen kann. Wenn es an irgendeiner Stelle aber zu detailliert, zu komplex wird, hindert das dann im Laufe des weiteren Spiels manchmal. Hatte ich bisher noch nicht so krasse Probleme mit, aber ist mir schon mal vorgekommen, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt gar nicht alles ausstaffieren und ausbaldowern. Das kommt im Spiel. Das werden wir dann sehen. Als vielfach haspelt man sich dann auch in der Welterschaffung und dauert die Welterschaffung zu lange. Das ist ja das Problem.
Du musst es ja auch aufgreifen können. Also es bringt ja auch nichts, riesige Dinge zu erschaffen, wo dann die Spielleitung irgendwie einen riesigen Plan hat mit 80.000, nein, aber mit jede Menge Abenteuerhooks, die du aber eigentlich überhaupt nicht alle vernünftig aufgreifen kannst, sondern vielmehr ist es dann, glaube ich, wirklich dieser Fluss, in den man dann reingerät, weil dann sich Dinge weiterentwickeln und ich glaube, das ist dann das Spannende, ja.
Ich habe gerade eine wahnsinnige Flashbacks zu diesem Video, was ich gestern gesehen habe. Da ging es nämlich um The Winds of Winter von George R. R. Martin, der eben, ja schon, der Roman ist ja seit 12 Jahren noch nicht fertig oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Und da kam eben auch, also so ein bisschen die Debatte darüber, ne, also warum dauert das denn so lange? Und dann wurde einfach mal aufgeschlüsselt, wie kompliziert das ist, weil halt die Welt so kompliziert ist. Der hat ja angefangen, so als Gärtner, ne, so heißt ja seine Methode, ne, es gibt ja Architekten, die bauen alles auf und so. Und der Gärtner guckt halt, was so wächst und was so passiert. Wenn du so das erste Literatur- und Feuerbuch liest, ne, dann alles klar, so hat man so eine Welt und dann baut das auf und dann zapp, 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 ergibt sich das immer weiter mit jedem Buch und dann werden das immer mehr Figuren und es wird immer größer und größer und größer und dann wird es sehr schwer, als Autor die Übersicht zu behalten und es ist genauso wie bei der Spielleitung, wenn du halt sehr konkrete Sachen hast und wenn du wissen musst, diese Entfernung ist relevant, weil, keine Ahnung, die drei Inseln, die diese eine Bruderschaft da besitzt oder sowas, die sind halt alle sehr nah und dann sehen die, wenn eine Insel angegriffen wird oder sowas. Und das bedeutet dann wieder für andere, das bedeutet, dass man nicht frontal angreifen kann oder so, wenn man irgendwie jemanden befreien möchte, sondern muss sich reinschleichen und dann führt das aber wieder zu neuen Komplikationen. Das ist ein Faktor, der ist sehr kompliziert. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, gerade wenn man sehr ambitionierte Weltenbauer hat in der Runde, die gerne alles ausstaffieren möchten. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wahrscheinlich bei DSA so ähnlich ist, dass auch sehr, sehr viele Sachen da irgendwie so im Hintergrund ablaufen, die irgendwo so aufgegriffen werden müssen, wenn, wie heißt dieses Ding nochmal, wenn diese Weltenänderung Perikto war sowas. Genau, irgendwas mit K.
Ja. Kamateon, ich weiß es, ja, irgendwie so.
Ja. Aber das, solche Sachen, und das macht das darin spielen, macht das dann kompliziert. Also, weil du dann so ein bisschen diese Leichtigkeit verlierst, weil alles so hart aufgebaut ist.
Und dann kommt schon wieder mein großes Problem, mein schlechtes Gedächtnis eben zum Tragen. Ja. So viele Details sind, vergesse ich einfach Dinge. Es gab übrigens zwei Bücher in meinem Leben, die ich nicht zu Ende gelesen habe, weil es mir zu viele NSCs waren. Das war nämlich einmal die Nebel von Avalon und zum zweiten war das Game of Thrones. Ich fand die Serie super, aber ich habe die Bücher irgendwann abgebrochen, weil ich dachte, mein Gott, das sind mir zu viele NSCs oder zu viele Hauptprotagonisten, die dann doch wieder sterben. Ich kann es mir nicht merken.
Ich habe das, ich habe das abgebrochen, als ich einmal, weiß nicht, 4 Jahre warten musste auf den nächsten Band. Da muss ich sagen, leider, sorry, das schaffe ich nicht.
Ich bin halt so spät eingestiegen, dass es gerade noch funktioniert hat. Aber ja, weil ich das erste Buch saß ich, der hat ja zum Glück ein Personenregister hinten drin. Also ich weiß nicht, wo ich mehr gelesen habe, ob in der Story oder im Personenregister. Aber es hat sich sehr gefühlt, sehr ähnlich angefühlt.
Ja. Ich fand die ersten Sachen, also die ersten drei Bücher, die sind wirklich fantastisch. Also es ist ein wahnsinnig toller Geschichtenerzähler und der kann unglaublich tolle Figuren erschaffen. Und auch kleine Figuren haben irgendwie so eine Schwere in sich, die irgendwie noch drin ist und so. Und es ist halt auch sehr faszinierend, weil es so eine Abkehr ist von dieser typischen, ne, gut gegen böse Fantasy. Das ist halt toll gemacht. Und dann natürlich der Gag mit Eddard Stark, ne, die Hauptfigur, die dann völlig dekonstruiert wird in dem ersten Buch und dann, ja, ne, ist halt, so funktioniert das hier nicht. Es ist eine ganz andere Geschichte, die ich erzählen möchte. Ist schon faszinierend, aber die Menge an Personen ist zu Recht, also ich glaube, das ist auch das Problem, warum er so lange braucht, dieses Buch zu schreiben, weil es halt kompliziert ist. Also wahrscheinlich müsstest du jemanden haben, der sich nur darum kümmert, der dir sagt, ja, nee, die Figur kannst du jetzt gar nicht einsetzen. Die ist noch da und da. Die ist noch nicht bereit, keine Ahnung, den Drachen zu reiten oder sowas. Das kommt erst noch. Das ist super kompliziert, weil das könnte ich mir auch nicht merken. Also, das hört halt, irgendwann hört das auf, das gute Gedächtnis.
Das war ja gut bei mir.
Ja. Ich sehe gerade, Markus hat die DSA, das DSA-Wesen mitgebracht. Karma Corteon heißt das Ding. Das Karma Corteon hat Olaf Scholz vorletztes Jahr für die BRD ausgerufen. Sehr gut.
Ja, genau.
Hervorragend. Dann gibt es eine weitere Frage, wo wir bei PBTA sind. Gibt es Neuigkeiten zu Brindlewood Bay? Fragt der Taurus 13. Ja, gibt es. Ich habe letzte Woche das Layout gesehen. Das ist Layout ist fertig von Brindlewood Bay. Mit den neuen Grafiken, mit dem neuen Layout, dem basierend auf dem Original. Harald hat das gelayoutet. Eike kontrolliert, glaube ich, gerade noch mal Sachen. Dann müssen Patrick und ich noch herausfinden, wann wir das drucken, wie wir das drucken, wie viel wir davon drucken. Das sind im Moment so die Hauptproblematiken, aber ja, das entwickelt sich dann. Und dann haben wir auch diesen Bereich geschafft mit der Early Access Version, wo wir gemischte Gefühle haben, ob das sinnvoll war oder nicht. Aber ja, ich habe noch was anderes. Wie gesagt, weitere Fragen rund um gegen alle Stürme, haut ruhig rein. Ich kann jetzt halt hier aufhören. Ich habe nämlich noch zwei Sachen. Zum einen ist nach vielen, vielen Monaten endlich die Schachtel von Return to Monkey Island angekommen, die ich bestellt habe. Das hat sehr lange gedauert. Limited Run Games hat das, glaube ich, gemacht. Genau. Die haben eine schöne Schachtel gemacht, die kann ich jetzt neben meine anderen Monkey Island Schachteln stellen, was mich sehr freut.
Du wirst sie ja nicht aufmachen, aber mich würde trotzdem interessieren, sagen die, was drin ist?
Ja, also das einmal, es gab einen Screenshot davon, aber ich kann auch kurz vorlesen, es ist das Spiel drin in einer physischen Variante. Ich vermute auf dem USB-Stick, ich weiß es nicht. Kann aber auch auf einer CD sein. Ist die PC-Version hier. Das gibt den Original-Soundtrack, es gibt ein Scrapbook, ein Booklet, ein LeChuck-Pamphlet, einen Kugelfisch-Stressball. Dafür lohnt sich das vielleicht doch aufzumachen.
Ich wollte es doch aufmachen.
Es gibt einen Pin und einen Brief von Ron Gilbert und Dave Grossman. Einen goldenen Schlüssel und ein kleines Poster ist auch dabei.
Handgeschrieben ist extra für dich, da steht lieber Daniel und dann.
Das ist natürlich toll, Pepe hatte neulich, unser Layout hatte neulich die Frage, mit wem würdet ihr gerne mal essen gehen, mit welcher bekannten Person? Die Frage gebe ich jetzt einfach mal an euch weiter. Patrick. Das sind immer sehr schwierige Fragen. Er sagte sogar, mit welchem A-Promi und da fiel mir einfach partout niemand ein. Ich musste dann auf. Irgendwie mit Hayao Miyazaki mal essen gehen möchtest, das wäre schon ganz gut. Aber ist das ein A-Promi? Ist der so bekannt wie, weiß nicht, Tom Cruise oder so? In Japan wahrscheinlich. Aber sonst, weiß nicht. Mit Ron Gilbert würde ich sehr gerne mal essen gehen. Ich glaube, das ist sehr interessant. Aber ich glaube, das kommt drauf an, worüber man sich unterhält, denke ich mir immer. Patrick überlegt noch. Jörg, hast du vielleicht schon jemanden, mit dem du essen gehen möchtest? Eine bekannte Person.
Aber ich würde, glaube ich, mit gar keiner so bekannten Person essen gehen wollen, weil ich dann viel zu schüchtern wäre und die Zähne nicht auseinanderkriege. Das wäre viel zu peinlich.
Also ich hab gerade Barack Obama gedacht.
Ja.
Zum einen würde mich mal interessieren, wie ist das als Präsident wirklich, also der hat zum Beispiel erzählt, wie die irgendwie panisch mal, der Security Service panisch in Panik ausgebrochen ist, als er irgendwie nur mal das Auto seines irgendeinen Bekannten oder was mal testfahren wollte oder so und dann schließ das Tor. Also wie ist das, wie frei ist man eigentlich noch als Präsident oder Geschichten, wie er irgendwie mit dem BlackBerry noch ewig rumgelaufen ist, wo alle schon Smartphones hatten, weil Security, und dann hat er ein Smartphone gekriegt und es war so ein, du kannst damit nicht telefonieren, keine Musik hören, fände ich mal interessant, aber ich würde auch interessieren, wie sozusagen, also wie er seinen Blick auf die USA jetzt gerade sozusagen ist, weil er war ja schon so ein Zentrum des Hasses eigentlich damals und irgendwie hat sich das Ganze ja noch verschärft, diese Spaltung im Land. Ich glaube, das fände ich mal sehr interessant. Mein Englisch wäre nur ein bisschen problematisch vielleicht, aber ich glaube, es wird funktionieren.
In unserer Traumfrage könntest du auch die Sprache meistern.
Ja, okay, sehr gut.
Wäre das unproblematisch. Dann ich könnte mich ja auch nicht mit Hayao Miyazaki unterhalten.
Ja, stimmt.
Oder
ja.
Mit Hidetaka Miyazaki, der andere Miyazaki, mit dem ich auch gerne mal essen gehen würde, der Dark Souls gemacht hat. Auch interessant. Auch ganz spannend bestimmt, ja. Aber sind halt, so Game Designer oder so sind ja keine A-Promis. Da ist ja sogar die Chance nochmal relativ hoch, dass man das sogar erreichen könnte. Wenn man irgendwie, ja, warte mal, was muss ich 2000 Euro ausgeben bei der Gamescom, dann kommst du irgendwie in diesen Bereich rein, wo du mit so, weiß nicht, wo sie auch so Vorträge haben und sowas. Ich glaube, das war irgendwie so eine Ecke, wo dann mehr Business-Kram gemacht werden kann. Ja. Faszinierend. Sehr gut. Was haben wir denn noch? Jesus, der kann Wasser zu Wein verwandeln. Das ist ganz praktisch, aber das bringt mir nicht. Jeff Minter. Wer ist denn Jeff Minter? Sagt mir gerade nichts. Ich will kurz nachgucken. Dennis möchte gerne mit Jeff Minter essen gehen. Ich guck mal kurz nach. Dann müsst ihr übernehmen. Jeff Minter, britischer Videospielentwickler. Okay, mal kurz gucken, was hat er denn gemacht? Attack of the Mutant Camels.
Okay.
Tempest 2000. Nee, sagt mir nichts. Faszinierend. Okay, dann muss ich, da ihr keine Gesprächsthemen habt, muss ich weitermachen. es gibt Neuigkeiten zum Thema Autogramm.
Ich habe das Buch, glaube ich, gerade nicht hier, oder doch? Warte, Moment.
Nee. Doch, leider nicht. Liegt im Wohnzimmer. Ich habe ja vor kurzem...
Das Rad der Zeit, ne?
Das Rad der Zeit war die Geschichte von Robert Jordan. Wir reden über das zerbrochene Rad von Ulrich Kieso.
Genau.
Da hatte ich ja eine Ausgabe bei einem Gebrauchbuchhändler gekauft und da war vorne so eine merkwürdige Unterschrift drin. So, und Ulrich Kieso kann es ja nicht gewesen sein, weil das da zu dem Zeitpunkt... war er leider schon verstorben. Und die Frage ist, was steht in diesem Buch? Und der Kai von Vier Helden und einen Schelm hat ein bisschen herumgeforscht und hat Werner Fuchs mal angeschrieben. Der wusste es aber auch nicht. Auch seine Frau wusste es nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, gibt es da weitere Dinge? Und es gibt so ein paar Recherchen. Ich guck mal kurz nach. Moment. Mal abgesehen davon, dass Kai ein sehr gutes Cover gebaut hat mit diesem Autogramm und dann die drei Fragezeichen und das krakelige Autogramm gebaut hat, was ziemlich gut ist. Moment, wo war denn das andere? So, also, hier, moin. Ich wollte dir nochmal den aktuellen Stand der Autogramm-Entschlüsselungsqueste geben. Bisher sind ein paar Theorien eingegangen, aber noch nichts, was mich richtig überzeugt hat. Die Unterschrift auf der rechten Seite könnte von Dieter Rotermund stammen, der damals das Buchcover gemacht hat. Das Dieter würde passen, bei Rotermund hätte ich meine Zweifel. Ein Zuschauer hat bei Florian Don Schauen nachgefragt. Kurzer Einschub, der hat übrigens ein sehr schönes Abenteuer mal geschrieben für DSA. Der hat bestimmt noch viele, viele andere Sachen gemacht und ist wahrscheinlich auch super wichtig. Aber ich kenne ihn nur von diesem einen Abenteuer. wo es darum geht, dass die Charaktere in einer Kneipe sind und in dieser Kneipe merkwürdige Geistererscheinungen aufkommen, weil in einiger Entfernung ein kosmisches Musikzauberstück aufgeführt wird. Das ist ziemlich gut. Das gibt's in dem Intrigen, in dieser Intrigenbox war das drin. Mhm. Das war ein schönes Abenteuer. Also, da wurde jedenfalls nachgefragt bei Florian Donschauen, doch der hat auch nichts erkannt. Okay. Er hat noch Dietrich Limper in den Raum geworfen, der sollte zwar mit dem Roman direkt nichts zu tun haben, war aber auch Redakteur bei FanPro und dem wäre laut Florian so eine Aktion zuzutrauen. Aber auch hier sieht nicht nach Limper aus. Mehr wurde bisher noch nicht herausgefunden.
Hätte das vielleicht mit Verbandstreffen nehmen sollen, da hätten wir Markus nochmal fragen können.
Wäre auch noch eine Option gewesen, ja. Es ist schon sehr kurios, das Stück, ja. Wahrscheinlich ist es, also Werner meinte, das wäre einfach nur so ein Ding, was jemand so zum Geburtstag hier, alles Gute zum Geburtstag.
Ja, es kann natürlich auch sein, einfach irgendwie von den Personen, die es geschenkt haben, ja.
Aber es ist schon ganz faszinierend an der Stelle, ja. Faszinierend ist auch das letzte Ding, was ich hier habe. Ich weiß nicht, ob wie sieht's denn so mit eurem Drei-Fragezeichen-Wissen so aus?
Oh mein Gott.
Das ist so lange her.
Okay.
Wir haben letztes Mal schon irgendwie...
Es ist keine Quiz, keine Angst, Patrick, keine Quizfrage. Okay. Ich bin noch auf dem 14.3. hier. Keine Angst. Nee, aber ich hab auch vor kurzem bei Moritz, der hat es auch bei Instagram gepostet, der hat es, glaube ich, sogar wahrscheinlich passenderweise im Zug gelesen. Und zwar ist die drei Fragezeichen und der schreiende Zug erschienen. Hm. Das ist ein verschollenes Manuskript. Und von MV Carey war es, glaube ich. Und das ist natürlich umso interessanter, weil es halt ein obskures Stück Drei-Fragezeichen-Geschichte ist, plus mit Nostalgie-Edition, mit Alfred Hitchcock noch auf dem Cover.
Hast du das schon gehört, ob es gut ist?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kann mal den ersten Satz vorlesen und wir finden heraus, was es kann. Ich mache mal nicht das Vorwort von Alfred Hitchcock, das heißt nämlich Krimi-Freunde seid gegrüßt, sondern der erste Satz lautet: Es hupte laut.
Ja, schon mal sehr spannend. Das ist schon, und wo? Reden wir vom...
Ja,
vom
was hupte? Genau.
Ist das beim Gebrauchtwarencenter Titus Jonas?
Eine sehr gute Frage. Das könnte alles Mögliche sein, ja.
Ich muss mir das gleich auch bestellen, auf jeden Fall.
Ja.
Nein, das wollte ich sowieso, aber...
Ich hab nie viele von den Büchern gelesen. Also ein paar so aus der Schulzeit oder so, aber die man dann in der Stadtteilbibliothek ausgeliehen hat.
Ja, ich hatte mir Nachts in Angst was man im Museum spielt, das hatte ich, als ich zur Uni hier noch in Gelsenkirchen gefahren bin, hatte ich das in der Straßenbahn gelesen, auch, glaube ich, aus der Bücherei ausgeliehen. Und da hatte ich, glaube ich, wirklich einen Glücksgriff gemacht, weil das ja eine der wirklich sehr guten Folgen war. Und da war das Buch dann natürlich auch toll. Also wenn die Vorlage gut ist, die Folge ja selber, die Hörspielfolge ja auch sehr gut, ja. Absolut, ich war gestern aber auch bei einem... bei so einem Gebrauchtbuchmarkt hier für das Mädchenzentrum. Und eigentlich wollten wir da nur so kurz verbauen. Ich habe auch erst gedacht, ich finde nichts, aber ich habe zwei Bücher gefunden, die ich einmal kurz in die Kamera halten. Das eine habe ich, glaube ich, schon. Das hast du mir, glaube ich, schon mal geschenkt. Aber so ein Klassiker
wollte ich... Neuromancer von William Gibson, ja.
Genau, wollte ich einfach nicht liegen lassen. Ich kann mal gucken, ob vorne jemand was reingeschrieben hat, aber sieht nicht so aus. Es ist aber eine einmalige Sonderausgabe, was auch immer das heißen mag.
Das war das, da haben sie wahrscheinlich nur 8000 Stück von gedruckt damals. Ja.
Wahrscheinlich, wie das so ist. Und dann habe ich von Matt Ruff noch eins gefunden.
Fool on the Hill, ja.
Das kannte ich auch noch nicht von ihm, ehrlich gesagt. Und mal gucken, ich weiß eh nicht, ob ich dazu komme, die zu lesen. Ich weiß noch, und da können wir jetzt, oh mein Gott, wir können die super Überleitung machen. Ich weiß noch, wie ich Dune angefangen habe zu lesen. Ich glaube, dass ich so zwei Drittel gelesen hatte und es mir dann zu langatmig wurde und es dann aufgehört hat zu lesen, bis wir jetzt den Film geguckt haben und ich dann eigentlich am liebsten zu meinem Bruder gesagt hätte, du kannst das jetzt leider doch nicht mit in den Urlaub nehmen, weil jetzt will ich das letzte Drittel dann doch noch zu Ende lesen. Aber da habe ich jetzt natürlich ihm den Vorzug gegeben und ich denke, er hat es jetzt in seinem Urlaub gelesen haben.
Ja, wir haben beim letzten Mal nicht ausführlich drüber gesprochen, aber Jörg, du warst just gestern im Kino und hast Dune gesehen. Ja, lang ist der Film auf jeden Fall, aber wie ist denn so der Eindruck, der zurückgeblieben ist?
Also ich sag schon immer, wenn meine Frau sagt, lass uns mal ins Kino gehen, ach komm, wir gucken noch dauernd Filme abends zu Hause, da muss ich jetzt nicht unbedingt ins Kino gehen. Diesmal habe ich mich aber nicht gesträubt, weil ich den auch sehen wollte und es hat sich gelohnt, muss ich sagen. Und das sage ich selten. Also den sollte man wirklich im Kino gesehen haben, weil die Bilder und der Sound sind wirklich mega und man wird da gerade bei so bestimmten Soundeffekten, wenn die Sandwürmer durch die Wüste rasen, in die Sitze gedrückt und das passiert halt im Kinosessel zu Hause nicht so wirklich. Hat sich sehr gelohnt. Tolle Bilder, toll erzählte Geschichte, ein bisschen langsamer erzählt nach meinem Empfinden als der erste Teil. Sehr cool, absolut, lohnt sich.
Was mir, also von all den Bildern, die man so hatte, was sich mir sehr eingeprägt hat, war der Planet der Harkonnen. Ja. Der war sehr gut in Szene gesetzt. Patrick, hast du auch irgendwie so ein Ding, was du mitgenommen hast?
Ich fand interessant, da erkennst du eben, dass Leute künstlerisch an Filme, also immer noch rangehen. Das klingt jetzt so, als wäre es die große Überraschung, dass Regisseure manchmal auch noch künstlerisches Verständnis für ihr Werk haben.
Kommt
so
darauf an, was gedreht wird.
Das Spiel mit den Farben, ne? Also das war ja gerade bei den Harkonnen das, wo du dann plötzlich da sitzt und oh, was passiert hier gerade? Und ich fand das wirklich auch sehr beeindruckend, weil es eben zeigt, es geht nicht nur darum, eine Geschichte zu erzählen, sondern auch darum, wie man sie erzählt. Auch dieses langgezogene, das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, dass mich das beim ersten erst so ein bisschen verwirrt hat, glaube ich, so würde ich es bezeichnen. Also als ich den ersten das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, der zieht sich aber auch ganz schön, bis ich ihn jetzt nochmal gesehen habe und mir auch die Zeit dafür genommen hatte und es dann plötzlich ganz anders wirkte, weil man eben bewusst wusste, soll eine Geschichte auch lang erzählt werden, mit guten Bildern, mit sich ein bisschen Zeit nehmen und nicht von einer Szene zur nächsten zu springen. Und dann wirkt das alles auch völlig anders. Ja.
Aber dennoch hatte ich nicht irgendwie das Gefühl, dass auch irgendeine Minute in diesem Film verschwendet gewesen ist. Sondern jede Minute hat sich dann auch echt gelohnt. Ne?
Das war nee, aber man mega. Ist häufig inzwischen eben anderes gewohnt. Ne? Also so Schlag auf Schlag. Und das, da war ich sozusagen beim ersten, glaube ich, auch noch von ausgegangen, dass es eher so in diese Richtung geht. Und dann zu erleben, nee, es ist ruhiger, hat dann beim zweiten Mal nochmal so besonders die Wirkung gekriegt.
Ich fand insgesamt, ich glaube, hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, fand ich den schon wirklich sehr gut. Ich fand den ersten ein bisschen besser. Liegt aber auch daran, dass der erste Teil ist halt, also nicht so die Figurenvorstellung, das ist irgendwie, weiß ich, finde ich halt immer interessant bei Geschichten. Und ich hatte bei dem zweiten Teil, auch wenn er viel Zeit verwendet, hatte ich den Eindruck, dass es so zum Ende hin ein bisschen sehr hoppla hopp ging. Also ich fand den bisschen blass zurück, blieb halt der Imperator. Der steht halt so rum. Das ist, glaube ich, eine bewusste Entscheidung gewesen, hätte ich gesagt. Christopher Walken ist ja auch schon sehr alt. Weiß ich, irgendwie so ein bisschen, das hat mich nicht so ganz gepackt an der Stelle. Das ist, und natürlich, dass das Ende irgendwie auch so, Ende, ne?
Wir müssen vielleicht sagen, es gibt natürlich jetzt die Möglichkeit für Spoiler. Paar Minuten. Einmal kurz das gesagt, ihr hattet jetzt die Chance. Das hat sich ja schon angedeutet. Ich fand aber da auch interessant, dafür, dass es sich sonst Zeit nimmt, und das meine ich jetzt sehr positiv, hat er nicht versucht, diese ganzen Endkonflikte, die es irgendwie gab, ne? Ich will meinen Peiniger noch irgendwie, mich an meinen Peiniger rächen, nicht in ewigen Kämpfen, sondern hingehen, zack, Geschichte erledigt. Es gab ja eigentlich nur diesen einen großen Kampf quasi, der dann ein bisschen ausinszeniert worden ist.
Das stimmt.
Alles andere ging ja relativ schnell, was ich aber irgendwie auch gut fand, weil diese Kämpfe häufig auch absehbar und vorhersehbar sind in vielen Fällen. Ja, es geht eben auch darum, was zu erzählen und dann hast du das Gefühl, ja, ich weiß schon, was da jetzt kommt. Und das war bei dem wichtigen Kampf, der da stattgefunden hat, jetzt nicht ganz so, und trotzdem gehört es irgendwie da dazu, weil es so ein Fokus war, auf den das gerichtet war, aber so die ganzen Nebenkampfschauplätze, die einfach schneller abzuhaken und trotzdem zu erzählen, was da passiert, fand ich, glaube ich, ganz gut dargestellt.
Ja, das stimmt.
Ich bin jedenfalls gespannt, wenn wir dann in 3-4 Jahren den letzten Teil ansehen werden, was dann draus gemacht wird. Und ich hoffe, dass so Filme dann noch ein bisschen häufiger ins Kino kommen, das wäre halt schön.
Ich habe, wie gesagt, das Buch hatte ich ja nicht zu Ende gelesen. Und ich kannte nur die David Lynch-Variante, die am Ende ja so sehr und Blumen wachsen überall
und fängt
zu regnen und so. So eine mythologische Fassung quasi des ganzen Endes darstellt. Und da habe ich jetzt nicht eigentlich auch mit gerechnet, weil ich ja nur das kannte. Und dass es jetzt so in eine andere Richtung geht, ist darum muss ich das Buch eigentlich auch zu Ende lesen, um mal zu sehen, was, also das Original ist ja wahrscheinlich auch eher an dem, was wir jetzt haben, dran, aber
die Lynch-Fassung ist ja völlig zerstückelt. Also das hat ja das Produktionsteam dann komplett neu geschnitten und mit, sagen wir mal, viel inneren Monologen irgendwie noch versehen, weil die alle Angst hatten, oh, das versteht keiner und so. Das ist ein sehr merkwürdiger Film, auf den David Lynch auch nicht großartig gerne zurückblickt.
Nee, das hab ich auch gelesen, ja.
Ja, das war, glaube ich, das letzte Mal, dass er den finalen Schnitt irgendwie abgegeben hat. Danach hat er das nie wieder gemacht. Ja, das hat auch manchmal Nachteile, wie man an der dritten Staffel von Twin Peaks sieht. Aber gut, ist eine andere schwerende Wunde in meinem Körper, ja. Okay, aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen noch den Presseclub prognostizieren. Was könnte heute beim Presseclub vorkommen?
Also es gibt einen und es...
Wir müssen noch ein anderes wichtiges Thema aufgreifen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Patrick ist ja ein sehr großer hier adeliger Experte. Er kennt sich ja mit dem britischen Königshaus sehr aus. Ja, habt ihr die Geschichte mit diesem Foto mitgekriegt?
Ich weiß nicht, ich habe das nur so halb mit. Das war irgendwie ein KI-Foto, was ich gemacht hatte, oder?
Das ist total irre. Ich hau den Übermedien Beitrag einfach mal kurz rein. Da gibt's einen Podcast zu dem Ding. Ganz, ganz kurz. Mit Annette Dittert, die Korrespondentin ist aus London, von der ARD meine ich. ARD-Korrespondentin. So, und hier ist der Link. Ich packe es mal kurz rein. Es ist ein royales Kommunikationsdesaster. Wie gesagt, lohnt sich anzuhören, der Podcast ohnehin gut, auch über Medien, sehr, sehr gute Geschichte und so. Die Frau von Prinz William ist es, meine ich. Ich kenne die Leute auch alle nicht. Ja. So.
Harry ist der schon nicht mehr
genau, so.
Dazu gehört.
Genau. Die Princess Kate. So, die hat gesagt, so, ich bin jetzt irgendwie nicht da, ich bin irgendwie erst nach Ostern wieder da. Und gab halt so. Oh mein Gott, sie ist krank, was ist los? Wir wissen nichts. Liegt sie im Koma, hat dann irgendwie die spanische Presse irgendwie sich so zusammenfabriziert. Wie man das so macht in diesem Bereich.
Ich habe irgendwo Diana-Moment gelesen.
Oh, es ist, wie gesagt, völlig absurd. Ich habe da null Ahnung von und ich fand das halt nur so faszinierend, weil überall immer aufpoppte und es wird in dem Podcast so schön erklärt, wo es dann darum geht, dieses Foto kommt raus, das wird über die großen Agenturen weitergeleitet und dann kommt eine sogenannte Kill-Notice. Das Foto bitte sofort wegmachen, es ist gefaked und es ist nicht richtig. Und dann sagte Kate irgendwie so, ja, sorry, das ist mein Fehler, tschüss, so. Und jetzt weiß keiner, was das ist und alle Leute, die jetzt, sagen wir mal, so wie ich jetzt, ja, ja, interessiert mich alles überhaupt nicht, was sie da machen. Aber jetzt bin ich auch interessiert. Ja. Jetzt möchte ich auch gerne wissen, was da los ist. Das ist total irre. Und das ist eine sehr faszinierende Geschichte, weil das ist so ein riesiges PR-Desaster. Also offensichtlich muss es sich irgendwie irgendeiner OP oder sowas unterziehen. Das ist, ne, Prinz Charles ist ja, also König Charles ist ja krank, hat Krebs, aber er machte das öffentlich, sie machte das nicht öffentlich. Die Leute in England sagen halt, ja, sorry, aber wir bezahlen euch ja, also möchte ich gerne alles über euch wissen. Die Presse ist immer ziemlich neugierig. Es ist ein super absurdes Ding. Und ich kann nur jedem diesen Podcast empfehlen, bei hier Holger ruft an, bei Übermedien, der es so ein bisschen einmal zusammenfasst, weil genauso wie viele andere geht er auch hin, hör mal, ich habe keine Ahnung, was es ist. Erklär mir doch mal bitte, was soll das hier? Was passiert da gerade? Warum ist das so ein Desaster? Und total faszinierend. Der Hauptthema der Woche ist, glaube ich, nicht Teil des Presseclub-Themas.
Oder doch? Nein, nein. Die gucken nicht aufs britische Königshaus. So viel kann ich schon sagen.
Okay.
Wir gucken auch nicht nach Großbritannien, vielleicht um das noch ein bisschen einfacher für dich zu machen.
Jörg, möchtest du mitraten, was beim Presseclub passiert?
Ich habe keine Ahnung.
Okay. Ich würde sagen, es ist ausnahmsweise mal wieder Trump.
Nein. Es ist ein deutsches Thema.
Ein deutsches Thema?
Ja. Also ein inländisches Thema, um da nicht...
Was haben wir denn? Cannabis?
Nein. Oh, das ist auch ein hartes Thema.
Ist auch ein hartes Thema, ja.
Dann können es ja nur die ewigen Streiks sein, oder?
Das ist ja die Streiks.
Hat
Streiks.
Keine Ahnung, aber das richtige Gespür. Immer wieder Stillstand.
Sehr gut.
Streik verträgt Deutschland. Solange die nicht am 1. April streiken, ist mir... Nein, es klingt jetzt furchtbar, aber es ist...
Also, ganz kurz hier, immer dann hier...
Ich soll das Presseclub am Anfang machen, da haben wir dann noch...
Wir können den Presseclub am Anfang, genau, dann können wir direkt reingehen.
Jetzt verlieren wir immer den Content dazu, ja.
Was ich da für absurde Nachrichten gelesen habe, ja, natürlich ist es für mich als Normalperson ist es halt nervig mit der Bahn, aber ich meine, es ist ja quasi ein Staatsunternehmen und offensichtlich bezahlen die nicht so gut. Dann streiken die Leute.
Ja, andererseits
hast du das Problem.
Diese Lügen, da gab es ja auch diese Falschinformationen, ne? Also die gehen irgendwie auf, die wollen 35 Stunden Woche haben, angeblich wurden nur 37 angeboten, dann waren es aber doch 36, die angeboten worden sind. Das stärkt ja auch nicht gerade deine Position, weil natürlich dann viele Leute, wieso erzählt der denn erst 37, wenn es eigentlich 36 sind? Mhm. Und dann ist so dieses, ja nur eine Stunde, und deswegen machen die jetzt so einen Wirbel, kommt dann natürlich noch komischer rüber. Mhm. Also es, aber sie setzen sich ja jetzt nochmal zusammen und verhandeln dann nochmal. Und gerade so dieses zwei Tage vor Ankündigen hat ja dann auch wirklich einige Probleme mit sich gebracht. Aber so ist es eben.
Gucken wir gleich, was im Presseclub passiert. Ich wünsche auf jeden Fall allen einen schönen Sonntag. Jörg, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ich bin mir sicher, wir sehen uns vielleicht nochmal, wenn gegen alle Stürme sich zur Zielgeraden nähert. Weiterhin hoffen wir natürlich auf reges Interesse daran. Ihr findet das also auf unserer Homepage und könnt da unterstützen. Und so wie ich hörte, hat ja noch ein Interview bei 3P, nähert sich ja auch noch.
Ja, ich habe da sowas munkeln gehört.
Genau, ja. Dann kann ich nämlich Frank die Frage weiterreichen, die ich nicht mehr stellen konnte.
Du hättest sie ja jetzt heute stellen können.
Nein. Ich habe das schon mit Frank. Ich habe ja Franks Frage in unserem Interview gemacht und jetzt stelle ich.
Aber hattest du nicht zwei Fragen jetzt eigentlich noch, weil du letztes Mal eine schon nicht mehr stellen konntest?
Weiß ich nicht mehr.
Offensichtlich.
Ich muss mal nachgucken. Ich hab Frank jedenfalls, glaube ich, was geschickt, ja.
Da sind wir wieder beim schlechten Gedächtnis.
Ja, das stimmt. Ja. Nur Fragen, ja. Okay. Hervorragend.
Genau, bis jetzt haben wir sogar doppelt im Chat, weil der Bot auch nochmal das reingepostet hat. Genau, bis zum 29. sammeln wir noch und wollen das Ganze natürlich auch noch ein bisschen aufpimpen. Das heißt, wir freuen uns da über jede Unterstützung.
Genau, hervorragend. Ja, alles klar. Dann hören wir uns alle wahrscheinlich gerade nach nächste Woche Sonntag wieder und wünschen allen eine schöne Woche. Und stimmt, Mittwoch ist der Fanzine-Talk. Das ist richtig. Da hat Maybrit recht, da macht Sarah dann nochmal einen Talk rund um das Thema Fanzines, wo ja auch schon die ersten Sachen eingetrudelt sind bei uns.
Genau. Mhm. In dem Sinne, habt eine schöne Woche und bis die Tage.
Bis dann. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.